Das Leben ist echt cool. Du lebst es noch einmal. Du bist noch einmal 60, du bist noch einmal 20. Und das Leben birgt so viel Geheimnis, auch Schwierigkeiten, ganz klar. Aber so die Lebensfreude, das ist eigentlich bis zum letzten Tag, wo wir in diesem Leben sein dürfen. Und wir haben so viele Möglichkeiten, Sachen zu bewegen, eben wenn sie aus der richtigen Haltung rauskommen, aus dem Herz raus.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Kathrin Larsen ist leidenschaftliche Mutter, mittlerweile Grossmutter und Autorin. Ihr Buch hat sie für ihre Enkel geschrieben, um ihnen das weiterzugeben, was sie durchs Leben trägt, nämlich das Gebet. Kathrin ist schon als Mädchen eher ängstlich und unsicher und im Gebet von ihrer Grossmutter hat sie schon dann viel Kraft und Mut getankt. Die Kraft vom Gebet dreht sie seither durch alle Lebenslagen und das möchte sie nicht nur als Grossmutter weitergeben, sondern auch als Direktorin der Gebetsbewegung Moms in Prayer in Europa und Israel. Dort ermutigt sie andere Mütter, für ihre Kinder zu beten. Sie erzählt uns in diesem Gespräch von ihrer Grossmutter, von ihren Sorgen und Ängsten, von ihrem Herz für Familie und davon, was Gebet verändern kann. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Herzlich willkommen, Kathrin Larsen. Danke vielmals, dass ich bei dir daheim sein darf.
Herzlich willkommen bei mir daheim. Ich freue mich, dass du dich gemeldet hast bei mir.
Ja, du hast mir geschrieben im Vorfeld, wie du dich selber beschreibst, ist als Familienfrau. Kannst du mir ein bisschen erklären, was ist das für dich?
Also ich habe schon, als ich in meiner eigenen Familie aufgewachsen bin, mit meinen Eltern und mit meiner Schwester, habe ich es immer mega cool gefunden, wie meine Mami einfach da war, wie sie Zeit hatte und wie wir tolle Sachen machen konnten, wenn wir nach der Schule heimgekommen sind. Und dann ist eigentlich dort der Traum entstanden, ich will auch mal Familienfrau sein.
Das heisst, für dich Familienfrau, Mutter, die vor allem daheim kann sein mit den Kindern. Verstehst du
also,
das richtig?
Ich würde nicht einmal sagen, daheim sein, wo einfach da ist, wo einfach eine Family darf, in einer Family darf sein, darf überblicken, darf schauen, darf tolles Zeugs machen. Aber das spielt keine Rolle, ob ich jetzt auch auswärts gehe, arbeiten oder so. Aber mehr so das Herz der Familie, dass ich dort drin sein darf. Weil für mich ist das einfach etwas vom Schönsten, was es gibt. Familie und Nähe.
Also präsent sein.
Ja.
Der Wert Familie, Beziehungen in der Familie.
Genau. Leben. Ja. Weil da läuft so viel in einer Familie. Dann kommt das Kind heim oder das hat ein Sörgeli oder dort ist etwas. Und nicht nur die kleine Familie, sondern auch Großeltern oder Zippen, die drumherum ist. Das hat mir immer viel bedeutet.
Was bedeutet es dir? Kannst du es ein bisschen beschreiben? Also, warum ist dir das so wichtig?
Also ich glaube, man wird einfach in eine Familie hineingeboren. Man kann sich das wie nicht aussuchen. Man ist einfach da mit dem, was man ist und was man hat. Und da spüre ich einfach wie eine Verantwortung auch, dass wir uns wertschätzen. Ich muss gar nicht zuerst einmal auswärts suchen, sondern ich lebe mit diesen Menschen zusammen, weil wir eben in einer Familie sind. Und ich glaube, dort ist auch der grösste Lernplatz, wo ich weiterkomme in meinem Leben, wenn ich das auch zulasse. Vielleicht gibt es auch schwierige Sachen, vielleicht viel Freude auch. Aber ich habe immer wieder erlebt, wie das mega spannend ist, auch so noch zusammenzuleben und auch herausgefordert zu werden.
Du bist Mutter und Grossmutter. Kannst du uns ein bisschen über deine Familiensituation aufklären?
Ja, also durch das jetzt unsere Kinder erwachsen sind, ist es ziemlich ruhig geworden in unserem Haus und hat sich die Situation ein bisschen geändert zum Anfang, wo alle noch daheim gewesen sind. Also wir haben das richtig so, mein Mann und ich, wir haben das wirklich ausgekostet, bis hin auch, wo es auch grosse Herausforderungen gegeben hat. Aber wo dann alle weg sind, hat sich wie meine Aufgabe ein bisschen verändert. Also ich bin natürlich trotzdem noch Mutter gewesen und durfte im Kontakt sein mit meinen Kindern und sie unterstützen und so. Aber habe dann natürlich auch Zeit gehabt für andere Sachen, die mir vorher auch am Herz gewesen sind, aber ich einfach nicht so Möglichkeit gehabt habe. Und jetzt mit den Grosskindern geniesse ich es mega. Weil das ist jetzt wie noch einmal etwas, das wie zurückkommt. wo man Kinder hatte, weil Kinder ist einfach so etwas Schönes, wenn man das im Leben haben darf. Und, aber ich muss nicht mehr die ganze Verantwortung übernehmen, sondern wir dürfen sie dann wieder zurückgeben. Das ist mega toll.
Also das heißt, du bist geheiratet, du hast selber 3 Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Und sie haben wiederum Kinder und du hast, glaube ich, jetzt das 3. Grosskind unterwegs.
Genau, das 3. Grosskind kommt Ende Oktober. Genau, und es ist genau so, wie du es beschrieben hast.
Und die 2, die da sind, die sind wie alt?
Die sind 3 und 1,5.
Ja, genau. Und du tust die regelmässig hüten, oder wie macht ihr das? Wie ist deine Verantwortung jetzt so als Grossmutter?
Also das ist noch toll. Wir haben mit unseren Kindern abgemacht, dass wir jetzt nicht regelmässig mit einem Tag hüten, sondern dass wir einfach immer dann hüten, wenn es dran ist, wenn wir ihnen etwas zu lieb tun können, wenn wir ihnen sie können unterstützen können. Und das ist eben auch, also gerade jetzt, wenn man so jetzt, also mein Mann wird pensioniert und er hat das Leben lang geschafft und freut sich jetzt auch riesig, dass man auch mal ein bisschen etwas unternehmen kann oder weggehen. Und darum haben wir uns einfach so geeinigt, dass wir einfach spontan schauen. Und das fühlt sich eigentlich auch sehr gut an.
Mhm. Du hast ein Buch herausgebracht vor kurzem. Da ist das Gebet im Mittelpunkt. Du hast dort anhand der Psalmen aus der Bibel heraus, leitest du eigentlich Frauen oder Mütter oder Eltern im Gebet. Da kannst du uns ein bisschen beschreiben, was ist das für ein Buch, das du da herausgebracht hast?
Mhm. Also ich bin eigentlich schon seit Kind, ich bin sehr eine ängstliche Person gewesen, seit Kind sehr schüch auch. Und alles ist für mich eine Herausforderung gewesen, weil ich denke, ja, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht. Und ich hatte eine Grossmutter, die viel gebetet hat. Und das hat mir so Mut gemacht. Wenn sie mit mir gebetet hat oder auch für mich gebetet hat und ich habe mich nachher mega stark gefühlt und gewusst, jetzt kann nichts passieren. Und das hat mich eigentlich das ganze Leben lang durch begleitet. Und meine Mutter hat auch immer für uns gebetet und darum ist es eigentlich für mich mega natürlich gewesen, als ich eigene Kinder hatte, dass ich das will, wie weiterführen und wie weitergehen. Und wo dann unser erstes Grosskind auf die Welt gekommen ist und ich eben auch mehr Zeit hatte, ist so ein Traum in mir erwacht, was kann ich unserem ersten Grosskind oder unserem Grosskind weitergeben, was ist nachhaltig. Und da ist mir einfach wieder das Gebet von meiner Grossmama in den Sinn gekommen. Und dann ist der Wunsch entstanden, dass ich wie ein Gebetsbuch einfach für sie schreibe, aus den Psalmen, weil die Bibel ist für mich sehr eine grosse Kraft, Inspiration. Und die Psalmen sind ja tausend alte Gebete über mehrere Generationen, sehr spannend. Und so ist dann das entstanden. Und ich hatte den Wunsch, wenn sie dann einmal erwachsen ist, dass ich ihr das darf, wie ein Vermächtnis weitergeben. Und währenddem ich das geschrieben habe, habe ich es so, einfach hat es mich so berührt, was man eigentlich unseren Kindern auch im Gebet kann weitergeben kann, dass in mir der Wunsch entstanden ist, das auch anderen zugänglich zu machen. Weil ich glaube, es sind so viele Grosseltern, die sich Sorgen machen um ihre Kinder, um Grosskindkinder. Und dass das könnte eine Ermutigung und eine Unterstützung sein.
Mhm. Du hast mir im Vorfeld auch geschrieben, du hast aus deiner grössten Herausforderung oder aus deinem grössten Problem ist deine grösste Inspiration geworden. Ist das das, was du jetzt beschrieben hast? Also aus deiner Ängstlichkeit, aus deiner Unsicherheit heraus eigentlich hast du die grösste Kraft entwickelt. Kannst du uns das noch ein bisschen beschreiben? Was ist das genau?
Das ist genau so, wie du das sagst. Und das ist mir eigentlich erst in der letzten Zeit bewusst geworden. Wenn man älter wird, und ich werde das ja jetzt 60, dann kann man doch so ein bisschen zurückschauen aufs Leben. Und ich habe das plötzlich festgestellt. Und wie soll ich sagen, ich vermute, dass wenn man Angst hat, dass man dann, dass für einen dann nicht alles so selbstverständlich ist, dass man das Leben irgendwie anders nochmal anschaut, als auch als ein Geschenk oder so und durch das auch dankbar wird. Und so ist es mir eigentlich gegangen, dass ich wirklich das Gefühl hatte, durch das ich wie die Angst hatte, habe ich mich wie geöffnet für noch etwas, was außerhalb von meinem eigenen Schaffen oder Sein möglich ist. Und so würde ich das eigentlich beschreiben. Also ist denn das wie reingekommen, die Kraft, durch dass ich ja um Hilfe bitten kann. Oder dass ich mich auf neue Gedanken oder auf andere Sachen einlassen, die ich vielleicht sonst nicht machen würde, wenn ich einfach weiss, wie der Hase läuft quasi.
Mhm. Also du bist eigentlich grundsätzlich, würdest du sagen, bist du von Persönlichkeit schon als Kind eine ängstliche Person gewesen, eine unsichere Person gewesen, die eben gerade im Gebet, das du bei deiner Grossmutter hast lernen kennen, so eine Kraft gefunden hast.
Genau.
Also yeah. Das, auch die Vorstellung, dass da Gott ist, dass eine Kraft da ist, die außerhalb von dir reinwirken kann. Oder was gibt dir denn so viel Hoffnung im Gebet?
Mhm. Genau, ja, also das ist genau so, wie du sagst. Und ich vergesse nie mehr, mein Onkel hat einmal zu mir gesagt, und ich wieder so Angst hatte, hat gesagt, weißt du, Kathrin, die ängstlichsten Menschen sind eigentlich die mutigsten Menschen. Und das ist mir bis heute geblieben, weil wenn du Angst hast, musst du ja quasi Mut haben, um das zu überwinden. Und ich habe einfach erfahren durchs Gebet und auch jetzt, wenn meine Großmutter betet hat, dass da eine höhere Kraft ist, eine höhere Macht, wo mir eben zu Hilfe kommt. Und das, was ich dann in den Psalmen gefunden habe, hat mir das total bestätigt, weil die Psalmen sind voll von Menschen, die versagt haben, die Angst gehabt haben, die krank sind, die ungerecht behandelt worden sind. Und das hat mich wie eben durch die Ängste eben in eine Kraft gebracht, wo mein Leben wirklich verändert hat. Und ich habe heute immer noch Angst. Also es ist mir am nächsten gerade Angst haben, wenn irgendwie etwas ist. Aber ich habe gelernt, durch die Angst wie durchzugehen und ruhig zu werden, stark zu werden und zu staunen, was eben alles möglich ist, trotzdem.
Was heisst das Gebet für dich?
Das ist eine gute Frage. Manchmal denkt es mir, Gebet ist in aller Munde. Jeder betet irgendwie. Teil die Betten, Bäume an oder Betten oder reden mit Bäumen, andere und sonst irgendwie. Also für mich ist das Gebet Beziehung mit einem Gott, den ich glaube, der mich gemacht hat und der mit mir eine Beziehung haben will. Also man kann eigentlich sagen, ganz normal, ich rede einfach mit ihm. Also ist eigentlich für mich eine Beziehung, Gebet. Mhm.
Und das ist dialogisch, da redest du und dann kommt etwas zurück oder wie erlebst du das?
Ja, also ich habe das eine Art wie lernen. Ich spüre, wenn ich bete, dass ich dann etwas in mir inne sage, also in meinem Herz inne, und ich spüre wie eine Veränderung, ich spüre wie Antworten. Manchmal spüre ich einfach einen tiefen Frieden, der kommt, oder so eine Freude oder eine Zuversicht. Manchmal kann man es gar nicht so recht beschreiben, aber ich spüre es in meinem Herz inne. Da ist ein Gegenüber. Und es ist aber wahr, Sarah Maria, ich meine, manchmal weißt du auch nicht, bist du das jetzt selber gesehen oder ist das irgendwie gerade eine Inspiration gesehen von einem Film, den du geschaut hast. Es ist immer etwas sehr Zerbrechliches und darum habe ich auch in all diesen Jahren, wo ich so mit Gott in einer Beziehung stand, eben immer wie besser kennengelernt, was ist jetzt von ihm oder könnte von ihm sein und was ist jetzt einfach von mir gesehen. Also schlussendlich bleiben immer viele Fragen zurück.
Das Gebet ist ja etwas, das du nicht einfach für dich daheim machst, sondern es ist etwas, das du mit anderen zusammen machst, wo sogar eine Bewegung daraus auch entstanden ist. In der Schweiz zuerst mal, nachher europaweit. Mittlerweile bist du auch in Israel mit dieser Gebetsbewegung unterwegs. Die heisst Moms in Prayer, also Mütter im Gebet, übersetzt.
Genau. Ja.
Das hast du angefangen, als deine Kinder, deine älteste Tochter, ist in den Kindergarten gekommen, wenn ich richtig informiert bin. Kannst du uns dort beschreiben, wie ist denn das Gebet von dem, was du einfach für dich gemacht hast, von dem privaten, persönlichen Beziehung mit Gott zu etwas geworden, das du mit anderen teilst und mittlerweile eine Bewegung ist?
Ja. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, die ich heute immer wieder staune und die ich auch in vielen Ländern, wenn ich rumreise, erzähle. Ich erinnere mich noch sehr gut, der erste Morgen, wo unsere Tochter in den Kindergarten kam, haben mein Mann und ich sie gebracht. Wir haben uns riesig gefreut. Und sie war auch ganz aufgeregt gewesen. Und dann sind wir zusammen heimgelaufen und auf dem Heimweg haben wir einfach auch mein Mann und ich eben wieder ein Gebet gesagt. Weil uns ist ganz klar gewesen, dass das jetzt ein neuer Abschnitt in ihrem Leben ist. Sie wird neue Menschen kennenlernen, sie wird mit Herausforderungen konfrontiert werden, sie wird mit guten Einflüssen, aber auch mit schlechten Einflüssen konfrontiert werden. Und für uns ist darum ganz klar gewesen, das Gebet einfach zu sagen, wirklich um Schutz in diesem neuen Abschnitt von ihrem Leben. Und dann ist mein Mann an die Arbeit gegangen und ich bin allein daheim gewesen mit den beiden kleineren Kindern. Und in dem Moment ist mir einfach plötzlich bewusst worden, es gibt so viele Sachen, wo jetzt unsere Tochter wird damit konfrontiert werden, wo ich absolut keinen Einfluss habe. Ich kann so viel als Eltern, wir können so viel machen, aber es gibt Sachen, wo wir einfach hilflos sind. Und das ist mir so klar geworden dort an diesem Morgen. Und ich habe einfach gewusst, ich will mir ganz bewusst noch mehr Zeit nehmen, für unsere Tochter zu beten. Und dann war es ganz lustig, in unserer Strasse, gerade vis-à-vis, hat eine andere Mutter, eine Freundin von mir, gelebt. Und die hat, ich habe ihr angerufen und habe gefragt, du los, ich habe das so auf dem Herz, wirklich für meine Tochter, für den Kindergarten, wo sie jetzt geht zu beten, machst du mit? Und sie hat gerade ja gesagt, und hat gesagt, ich bin voll dabei. Und dann haben wir angefangen, Woche für Woche, einfach einen kleinen Moment, sind wir zusammengekommen und haben zusammen gebetet, um Schutz, um Bewahrung, dass die Kindergärtnerin Sachen sieht, Sachen wahrnimmt, einfach so gute Gedanken, die ich auch viel aus der Bibel heraus nehme, weil dort drin sind so viele gute Gedanken, die wir beten können. Und es war mega toll gewesen. Und spannend war, dass, wenn wir das anderen Mietern erzählt haben, dass die Interesse hatten und auch haben wollen kommen und haben auch für ihre Kinder beten. Weil welche Mutter will nicht, dass es ihrem Kind gut geht und dass es geschützt ist und dass es stark ist. Und so hat das eigentlich angefangen. Und dann sind wir mit dieser Gebetsbewegung in Kontakt gekommen. Ich habe das vorher gar nicht gewusst, dass es das gibt. Und ich habe einfach gespürt, das soll nicht nur für unser Kind sein, sondern eigentlich in der Schweiz wäre das mega stark, wenn für jede Schule, für jeden Lehrer und jedes Kind gebetet wird. Weil alle brauchen das Gebet, wir haben es einfach nicht im Griff. Mhm. Und dann sind wir eben mit dieser Moms in Prayer Gebetsbewegung das erste Mal konfrontiert worden. Und dann hat das eigentlich so angefangen.
Das heisst, es ist eine Bewegung, die es schon gegeben hat, vor allem in Amerika.
Genau.
Wenn ich richtig bin.
Jawohl.
Wo du nachher mit diesen Müttern, wo du unterwegs warst, in die Schweiz geholt hast.
Ja, also es war so, dass eine Frau, eine Schweizerin, die mit einem Amerikaner geheiratet war, das in die Schweiz gebracht hat und eigentlich genau zum gleichen Zeitpunkt angefangen hat, so eine Gruppe, wo wir auch unsere kleine Gruppe mit der Nachbarin angefangen haben. Es war noch lustig. Wir haben eigentlich genau das Gleiche gemacht, aber wir haben nicht voneinander gewusst. Und die hat dann langsam so von Flyers rausgeschickt und bei uns in der Kirche war so ein einziger Flyer. Und ich habe den einfach so in die Hand genommen und dort ist gestanden, Mütter treffen sich, um zu beten für ihre Kinder und Schulen eine Stunde in der Woche. Und ich habe das angestarrt und dachte, das gibt es ja nicht. Das ist ja genau das, was wir so fest auf dem Herz haben. Und dann haben wir uns dieser Bewegung angeschlossen und dann ist das auch so richtig losgegangen in der Schweiz und hat sich einfach mehrfach multipliziert. Also ganz viele Mütter haben das auch wollen, weil es gibt einem einfach Hoffnung, es gibt einem Mut, es gibt einem Stärke, wenn man beten kann für Kinder.
Und es gibt eben wahrscheinlich eben den Trost, oder? In diesem Kontrollverlust, wo man das Gefühl hat, jetzt schickt man die Kinder los und kann sie nicht mehr beschützen vor allem. Und dann findet er wie Trost in diesem Gebet, in diesem Gemeinsamen.
Absolut. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass unsere Worte sehr viel Kraft haben, obwohl wir uns das gar nicht so bewusst sind, im Guten oder im Schlechten. Ich vergesse nie mehr, wo wir einmal in Israel waren und die Gebetsbewegung vorgestellt haben, ist nachher eine Mutter zu mir gekommen mit Tränen in den Augen und hat gesagt, ihr sei klar geworden, dass wir als Mütter durch Wort unsere Kinder entweder positiv können unterstützen können, helfen oder belasten. Und sie hat gesagt, sie hätte eine Mutter gehabt, die hätte immer wieder ganz schlechte Sachen über ihre ausgesprochen, dass sie nichts kann, dass sie es sowieso nicht schafft und dass sie bis heute kämpft um das abzulegen. Und wo sie uns zugelost hat, ist ihr eben bewusst worden, was für eine Kraft gute oder schlechte Worte haben. So würde ich eigentlich sagen, ist es nicht nur uns Mietern, wo es Hoffnung und Mut gibt, so unsere Kinder zu unterstützen mit so guten Gedanken, guten Wünschen, sondern es hat effektiv Kraft.
Was passiert denn im Gebet? Was passiert denn durch das Gebet? Ist es etwas, das dich verändert als Betende? Ist es etwas, das Gott verändert, wo wie macht es er etwas macht? Oder was hast du das Gefühl, was durch das Gebet passiert?
Das ist eine spannende Frage. Ja, es passiert sehr viel durch das Gebet. Also ich würde in erster Linie mal sagen, es verändert mich persönlich, weil ich muss nicht alles allein machen. Ich lerne zu vertrauen, ich lerne loszulassen, ich lerne abzugeben, ich lerne mich auf gute Gedanken einzulassen, wo es vielleicht nur schwierig aussieht, wo es nur Probleme hat, wo man eigentlich menschlich sagt, es ist Hopfen und Malz verloren. Also es tut mir wie über meine eigenen Grenzen rauslüpfen. Und das finde ich so faszinierend. Ich erlebe Freiheit im Gebet. Ich erlebe auch Liebe im Gebet, weil schlussendlich geht es eigentlich um Liebe in allem. Also wenn du jetzt mich fragst, was macht es mit Gott, was macht es mit mir? Ich glaube, wenn ich mich öffne zu meinem Schöpfer, dass es etwas dann mit dem Schöpfer macht. Er freut sich, dass ein Geschöpf sich freut über ihn. Mhm. Also es ist wieder, wenn wir wieder zurückgehen, es ist Beziehung und Beziehung lebt, Beziehung macht etwas, Beziehung bringt mich wieder. Mhm. Und von dem her bin ich einfach begeistert.
Wie gehst du damit um, wenn Gebete nicht erhört werden?
Ja, das gibt es auch. Und auch das ist etwas, wo man wieder loslassen und vertrauen. Es gibt ganz viele Sachen, wo wir wirklich keine Antwort haben, wo wir nicht wissen, warum schlimme Sachen passieren. Aber auch das hilft mir, dass ich einfach eben abgeben kann. Weil ich glaube, wenn ich all das umtrage, was auf dieser Welt oder jetzt auch in meiner Familie Sachen passieren, dann nimmt mir das meinen Frieden und ich kann es sowieso nicht ändern.
Mhm. Hast du ein konkretes Beispiel? Weißt du, ins Gebet, wo du zurückschaust und sagst, das ist das Gebet, das ich vor Gott gebracht habe, wo bis heute unerhört geblieben ist?
Ja. Ich hatte eine Freundin, die mir vor etwa 2 Jahren angerufen hat und gesagt hat, Kathrin, es ist ein kleines Mädchen, das ganz schwere Krebsdiagnose hat. Bettest du mit mir für das Kind, dass es gesund werden kann? Und ich habe sofort gesagt, ja. Und wir haben angefangen zu beten mit dem Psalmbuch. Das hilft einem einfach inspiriert zu beten, weil wenn du so eine Situation hast, die so hoffnungslos aussieht, dann ist es schwierig, dran zu bleiben.
Die richtigen Worte zu finden, richtig. Zu wissen, was beten.
Richtig, genau.
Und wie hat er dann erbetet mit dem? Also konkret, wie sieht das aus? Du nimmst ein Psalmbuch, also du nimmst einen Psalm aus der Bibel und tust mit dem beten.
Genau, genau. Also ich habe das Gebetsbuch geschrieben mit 4 verschiedenen Arten von Gebet. Also so wie ich jetzt das erlebe, für mich gibt es Anbetungsgebet, also ein Staungebet, wo ich zuerst einmal einfach schaue, wie ist denn der Gott und was kann der alles? Und das hilft mir, wie wegzuschauen von der Situation, von dem, wo ich jetzt drinnen bin oder wo menschlich möglich ist. Mhm. Das bringt mir eine Art, wie in eine richtige Haltung darüber auszuschauen, von mir selber und den Umständen. Das zweite Gebet ist ein Moment, ein Gebet, wo ich auf mich schaue. Wo habe ich Sachen, die nicht richtig sind, die ich loslassen darf, die ich anders machen darf, die ich vielleicht versagt habe. Und dann das dritte Gebet ist ein Dankgebet. Ein dankbares Herz ist, oder Menschen, die dankbar sind, das hilft einem enorm, das gibt einem Freude, das gibt einem Frieden, wenn man dankbar sein darf und das Gute darf sehen, selbst in den schwierigsten Umständen, hilft einem das, dran zu bleiben. Und das letzte Gebet ist das Fürbittengebet, wo man dann eben aus diesen Psalmen etwas nimmt, eben zum Beispiel Hilfe oder Gesundheit oder einfach, wo man dann wirklich ein Bittgebet stellt, bitte Gott, mach doch du das. Mhm. Genau. Und ich habe das Kind nicht gekannt und ich habe oftmals wirklich brüllt, weil ich habe ja mein eigenes Grosskind gesehen und mir vorgestellt, wie schlimm das ist, wenn so eine Situation ist. Und das Verrückte ist, dass das Kind ist gestorben. Und jetzt könnte man sagen, die Gebete haben überhaupt nichts genützt. Was ich aber erstaunlicherweise festgestellt habe, kurz vor dem Tod von diesem Kind, habe ich plötzlich wie einen Eindruck gehabt, dass wir alle müssen ja sterben. Also das Leben hier ist für jeden Mensch begrenzt. Und plötzlich ist es mir vorgekommen, wie wenn wir auf diesem ganz schweren Weg, warum auch immer, ich habe auch keine Antwort, warum das hat müssen sterben mit 5-jährig. Aber ich habe wieder Eindruck gehabt, wir haben das Kind durch unsere guten Gedanken, Gebet dürfen begleiten in eine neue Dimension. Also es ist jetzt nicht mehr auf dieser Welt, aber ich glaube, die Seele von diesem Kind lebt wieder. Und es hat sich einfach einen Moment dann so gut angefühlt, dass wir ihm haben dürfen beistehen auf diesem Weg und dass es jetzt geschafft hat. Und das ist für mich ganz eine interessante Erfahrung, nicht nur das Leben hier im Blick zu haben, weil es vergeht, sondern Hoffnung haben, es geht weiter.
Mhm. Gibt es auch eine Geschichte, wo du sagst, hey, da hat Gott aber so richtig gewirkt, da ist das Gebet von mir so richtig erhört worden?
Ja, das habe ich erlebt letztes Jahr. Ich bin nach Grönland gegangen. Das war eine ganz abenteuerliche Reise, wo wir mit dem Helikopter und mit dem Boot zwischen den Eisbergen unterwegs waren. Das war wirklich sehr spannend. Aber der Vorspann, der war, ist, wir arbeiten ja in ganz Europa mit Moms in Prayer. Wir ermutigen Mütter zum Beten und das macht viel Freude. Und Grönland war immer ganz schwierig. Wir hatten einfach keinen Kontakt und es ist nie dazu gekommen, dass wir dort hingehen können. Und dann ist etwas ganz Spannendes passiert. Ich habe so eine tolle Serie geschaut, Netflix, und es ist um die dänische Premierministerin gegangen, einfach Geschichte von dort. Und die ist eines Tages im Film nach Grönland gegangen und hat sich mit dem Staatschef, also der dort war, also von Grönland, getroffen und die haben zusammen geschwätzt. Und dann sagt er zu ihr, die interessiert es ja gar nicht, wie es uns wirklich hier geht in Grönland. Du gehst jetzt oben mit deinem Privatjet wieder heim. Und es ist dir eigentlich egal. Mhm. Und dann hat im Film die Prime Ministerin gesagt, nein, das mache ich nicht. Und hat ihre Pläne geändert und ist eine Nacht länger geblieben. Mhm. Und am nächsten Tag hat er ihr überall so ein bisschen gezeigt, was läuft und so. Und unter anderem sind sie auf den Friedhof gegangen. Und er hat gesagt, hast du gewusst, dass Grönland weltweit das Land, das Nummer eins ist, von Selbstmord? Mhm. Und das war so ein tragischer Moment in diesem Film und hat mich bis ins Innerste vom Herz getroffen. Die Vorstellung, dass die Kinder, die Jungen dort, keine Hoffnung mehr haben und sich einfach das Leben nehmen. Mhm. Ich bin nach diesem Film einfach da gestanden und dachte, wie komme ich als Schweizer Frau jetzt mit Grönland in Kontakt? Das ist ja unmöglich, ich kenne niemanden dort, es ist eine völlig andere Kultur, wie ist das möglich? Und dann habe ich auch wieder gebetet und habe Gott um Hilfe gefragt, was soll ich machen? Und dann hatte ich die Idee, einfach ans Internet. Und ich habe angefangen, alle Kirchen rauszuschreiben, die es dort gibt, und habe einfach angefangen für die Leute. Und dann ist eine unter denen, die hat genau gleich geheissen wie ich als Jung. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das ist jetzt ein spannender Gedanke, der muss ich anrufen.
Okay, also und, die Ledignamen?
Ja. Yeah. Genau, ja. Die hat Katharina de Graaf hat sie geheißen, und ich habe Katharina Graaf geheißen, und ich ledig war.
Okay, ja,
und dann am Anfang war es noch ganz schwierig, bin ich einige Mal abblitzt, bis ich schlussendlich hat sie mir dann wirklich geantwortet. Und wir sind in Kontakt gekommen und sie war mega begeistert und hat uns eingeladen und wir konnten dort hingehen. Mm. Und ja, das ist ganz, also und vielleicht um zurückzukommen, wo du dir vor, wo du gesagt hast, wo Gott so eingegriffen hat. Für mich war dann der Moment, wo wir zurückgeflogen sind, haben wir noch in Kulusuk, hat das geheißen, haben wir einen Moment noch müssen warten. Und dann war dort ein Police Officer, eine Frau, die so einen Einsatz hatte, dort in diesem Tassilak. Die kommen immer von Dänemark und haben so Einsätze dort, die sie machen. Und es war eine tolle junge Frau, Polizistin. Und die hat uns gefragt, was macht ihr hier? Und hat uns erzählt von sich und hat gesagt, sie hat keine Hoffnung. Das sei so schwierig, das sei so tragisch, die Umstände in diesem Ort, dass sie jetzt zuerst einfach meine psychologische Hilfe hat, wenn sie jetzt heimgeht. Und uns hat das so leid getan. Und gleichzeitig habe ich aber auch gewusst, dass wir dort hingehen dürfen und diesen Müttern einfach Hoffnung bringen durchs Gebet, dass sie eben nicht nur noch einen Weg sehen eben, oder ihre Kinder ihr Leben zu beenden, sondern dass hier noch so viel Gutes ist, wo sie dürfen so Schwierigkeiten oder so Sachen überwinden.
Also die Police Officer, ich nur, dass ich es richtig verstehe, das war eine Dänin, die in Grönland einen Einsatz hatte und wieder zurückgegangen ist und auf dem Heimweg hat sie gesehen und sie hat gesagt, das ist so belastend
genau,
für sie.
Genau, ja.
Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die heisst «Gott und du». Also wir haben schon sehr viel über Gott geredet, weil das auch das Herzensthema von dir ist. Aber ich würde gleich noch mal spezifisch drei Fragen stellen aus dieser Rubrik. Gott und du in deiner Kindheit. Was hat Gott in deiner Kindheit für eine Rolle gespielt? Du hast es schon ein bisschen angetönt, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Genau, also ich habe ihn einfach erlebt, weil ich so schüch war und so Angst hatte, dass ich einfach zu oben im Bett das Gebet gesagt habe, hilf mir morgen oder bei dieser Prüfung. Und ich habe ihn eigentlich erlebt als einen Gott, der einfach immer an meiner Seite war. Und ich einfach wie ein Kind, ganz kindlich, konnte schwätzen mit ihm. Und es war mir dann leichter gewesen und ich habe wieder Freude bekommen.
Gibt es eine Frage an Gott, die unbeantwortet ist für dich?
Genau, eben so Umstände, was ich jetzt vorher erzählt habe mit dem 5-jährigen Mädchen. Es hat mir wirklich das Herz gebrochen. Und ich verstand nicht, warum das hat sterben. Ich verstand es nicht.
Warum?
Ja.
Ja. Was gibt dir denn so viel Hoffnung am Glauben an Gott?
Es ist so lebensnah. Es ist einfach dort, wo ich bin, mit meinem Schnaufen, mit meinem Lachen, mit meinem Arbeiten, mit meinem Streiten, mit meinem Beziehungen pflegen. Es ist eigentlich, für mich ist Gott genau dort, wo ich lebe. Und das gibt mir eigentlich so viel Auftrieb und Freude, weil ich lebe ja jeden Tag, ob es mir schlecht geht oder ob es mir gut geht. Also ich finde ihn einfach in meinem Leben hin und das gibt mir Freude und Mut und Hoffnung.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Kindheit von dir abtauchen, dort noch mal ein bisschen ein genaueres Bild bekommen, wie du aufgewachsen bist. Aber du bist in einer Familie aufgewachsen, wo das Gebet schon das Thema war, wo du das hast von Anfang an mitbekommen, dass da ein Gott ist, wo man sich zu ihm wenden kann, wo man um Hilfe bitten kann, wo man einladen kann, zum Wirken im eigenen Leben. Kannst du deine Familie noch etwas genauer beschreiben, wo du darin aufgewachsen bist? Wie erinnerst du dich zurück an deine Kindheit?
Also ich finde, ich habe wirklich eine mega coole Familie gehabt. Es war eine kleine Familie gewesen und wir hatten auch einen Streit und ein Zeugs und die Sachen sind eigentlich auch nicht immer ganz gut gelaufen. Und, aber grundsätzlich haben wir uns einfach gern gehabt. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt wirklich beschreiben kann, dass einander wertschätzen, einander zuhören, einander sagen, es tut mir leid. Ich glaube, das hat mich so geprägt. Nicht, dass wir perfekt gewesen sind, überhaupt nicht, sondern dass wir einfach echt gewesen sind. Und das hat mir recht viel für mein Leben weitergegeben. Und mein Papi ist auch sehr ein Engagierter. Er war ein Schreiner, er hatte eine Firma, er war ein Künstler. Und er hat mir immer gesagt, weißt du, Kathrin, du musst immer dort, wo du gut bist, dort musst du dich investieren. Dort und nicht nehmen, nur weil es die anderen machen. Und er hat dann bis im Palast hat er können arbeiten mit seinen kreativen Ideen und ist aber eigentlich immer ein Schreiner gewesen. Schreinermeister dann auch. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich habe es auch mega cool gefunden, wie unsere Eltern uns auch bescheiden erzogen haben. Also zum Beispiel hat mein Papi gesagt, weißt, wenn ich euch etwas bringe oder mir euch etwas schenke, das ist dann vielleicht eben nur ein Rösli, dass wenn ihr einmal einen Mann habt oder einfach später, wenn euch jemand etwas bringt, dass ihr nicht sagt, jo, das ist ja nichts. Also, dass ihr euch freut, auch über die kleinen Sachen. Nicht, dass wir euch alles geben und ihr nachher enttäuscht sind, wenn das andere nicht können. Und das war eigentlich einfach so wie die Art gewesen, wie wir aufgewachsen sind.
Was von dem, was du da miterlebt hast und mitbekommen hast aus deiner Kindheit, von deinen Eltern, hast du bewusst weitergegeben an deine Kinder?
Ja, das ist wirklich das Echtsein, das miteinander reden. Und ich würde es so sagen, Herzensbeziehungen zu haben. Und das ist etwas, was man nicht einfach hat. Da muss man echt kämpfen. Weil du bist ja so verschieden unterwegs. Und du musst wieder dranbleiben. Und da hat wirklich auch sich das Entschuldigen oder sagen, das tut mir leid, einen ganz wichtigen Platz. Und es ist jetzt noch interessant, wir haben gerade vor ein paar Tagen den 85. Geburtstag von meiner Mami gefeiert. Und wir sind zusammen hier am Tisch gesessen. Und dann hat meine Mami plötzlich gesagt zu meinem Mann, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe vor langer Zeit dich mal so zusammengeschissen und mir ist das da letztens wieder bewusst worden. Und ich habe gemerkt, was habe ich mir eigentlich angemasst, so mit dir zu reden. Und ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Und mein Mann hat gar nicht gewusst, was das war. Aber ich war so glücklich und habe gesagt zu Mami, weißt du, Mami, hey, du bist jetzt 85 und in so einem Alter, dass dir kein Zacken aus der Krone fällt und sagt, das ist nicht okay gewesen, es tut mir leid. Und das hat mich so glücklich gemacht. Und ich glaube, wenn wir in unseren Familien einfach auch können uns entschuldigen und sagen, das ist voll daneben gewesen, was ich hier gemacht habe. Ich weiss auch nicht, wieso, es war einfach blöd gewesen und es tut mir leid. Das ist so die Art, und ich glaube, wenn wir so unterwegs sind, dass wir eine starke, gute, gesunde Familie sein
können. Du hast eine Ausbildung gemacht bei einem Arzt, gell?
Bei einem Zahnarzt.
Ja. Bist aber nachher jung schon Mutter geworden. Also hast du deinen Mann schon jung lernen kennen.
Genau. Ich darf es gar nicht sagen. Ich war 16, als ich ihn kennengelernt habe. Und mit 20, also ich bin 20 gewesen, haben wir geheiratet und ich weiss, es war genau der Mann für mein Leben gewesen, mit allen Up and Downs.
Mit allen Up and Downs, das heisst, es hat Up and Downs gegeben.
Ja, sehr. Also wir haben zum Teil recht geschritten, weil wir so verschieden gewesen sind. Aber so in den letzten Jahren haben wir wieder entdecken, wir können den Rand sowieso nicht verändern. Und es ist viel leichter geworden, wenn man sich einfach so annehmen kann, wie man ist. Und natürlich gibt es Sachen, wo man schauen muss, aber es fühlt sich eigentlich herrlich an, wenn man nicht immer den anderen korrigieren muss oder eben so machen, wie man ihn will haben, was er sowieso nicht ist.
Was waren eure grössten Reibungspunkte? Oder immer noch?
Also, er kann sehr gut sich ausdrucken und formulieren, was jetzt genau die Situation ist. Und ich bin dann wie überfordert und werde hässig und aggressiv. Und dann entsteht hier ein Konflikt. Eben, er sagt, ich bin hässig und ich sage, du weißt immer alles. Und das sind dann manchmal schon ein bisschen Herausforderungen. Aber eben, ich muss sagen, das hat sich also auch schon gelegt, wenn wir einfach so viele Jahre jetzt schon zusammen sind.
Ihr habt euch dann auch entschieden, ihr habt geheiratet, du bist jung Mutter geworden und ihr habt euch für ein Familienmodell entschieden, wo dein Mann geht arbeiten und du kümmerst dich vor allem um daheim und haltest ihm quasi den Rücken frei, dass er kann arbeiten kann. Oder wie habt ihr eure Familie gestaltet?
Ja, ich erinnere mich noch, wir haben geheiratet und dann haben wir beide voll geschafft. Und es hat eigentlich dort schon angefangen, dass wir wie gemerkt haben, wir haben gar keine Zeit füreinander. Wir sind so oben so fertig, wir haben gar nicht gross etwas machen. Und dann ist das eigentlich schon früh entstanden, dass wir gesagt haben, hey, dass, wenn das möglich ist, möchten wir eigentlich lieber, dass einer einfach arbeiten und den vollen Lohn heimbringt und das andere sich einfach um die Familie, um die Zippe kümmert, um wenn Kinder da sind. Und das Modell haben wir dann eigentlich auch gelebt und wir haben das super gefunden.
Du hast dich wohl gefühlt in diesem Modell?
Sehr, sehr. Ich bin manchmal von Frauen gefragt worden, ist dir nicht langweilig oder nein, das könnte ich nie. Und ich habe mir gedacht, wow, langweilig. Nein, wir haben so viel und ich bin mit meiner Schwester, die nebenan gewohnt, wir haben so viele coole Sachen unternommen mit unseren Kindern oder gemacht. Also ich bereue keinen einzigen Tag. Für mich hat das so gestimmt.
Aber das heisst, wenn ich es richtig rausgehöre, ihr seid eine Familie mit viel Leben, mit Konflikten, mit Streitereien, aber man kann sich dann auch wieder entschuldigen. Oder wie muss ich mir euch ein Familienleben hier, wo noch alle Kinder daheim sind, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, es ist so. Wo wir wirklich Konflikte hatten miteinander, wo wir Auseinandersetzungen hatten, aber wir haben es immer geschafft, wieder zum Zusammenkommen. Und ich vergesse das nie mehr dort haben. Das ist, wo wir mit einem von unseren Kindern ziemlich herausgefordert gewesen sind wir so ziemlich rotlos in der Stube gesessen und mein Mann hat dann einfach so zu mir gesagt, Kathrin, wo wollen wir in 5 Jahren sein mit dem Kind? Wie soll unsere Beziehung aussehen? Und dort haben wir ganz klar erkannt, wir wollen eine liebevolle, ehrliche, gute Beziehung haben mit dem Kind. Und für das investieren wir. Und das war so ein Moment im Leben, wo man wie schaut, in wo wollen wir ahnen, vor allem wenn es so ein Konflikt ist, der recht schwierig aussieht im Moment. Und ich darf wirklich sagen, es ist ein Geschenk, aber wir dürfen wirklich mit unseren Kindern einfach so tolle, gute, liebevolle Beziehung haben. Was
und
auch was ein Geschenk ist.
Was hat ihr verändert in dem, oder nach dem Moment, nach der Erkenntnis, wo es dir wollt, in 5 Jahren sein?
Also wir haben eigentlich gar nichts verändert. Wir haben einfach ausgehalten und wir haben probiert, weil gewisse Sachen kannst du nicht ändern, gewisse Sachen musst du manchmal einfach aushalten, weil du einfach nicht gleicher Meinung bist und in völlig andere Wege gehst. Aber mit dem Ziel vor Augen, dass der Moment kommt, wo wir wieder besser können reden miteinander, wo wir auch unserem Kind unsere Liebe, unsere Wertschätzung zeigen. Eigentlich.
Das Muttersein war ja für dich schon früh ein Ideal gewesen, oder? Du hast ja beschrieben, du hast es an deiner Mami gesehen und hast früher schon gedacht, ah, das wollte ich einfach auch mal Mutter sein. Wenn du zurückschaust, gibt es so Herausforderungen, die du findest, wow, so hätte ich mir es nicht vorgestellt. Das war schwieriger gewesen, als ich gedacht habe als Mutter.
Ja, auf jeden Fall. Also dauernd, würde ich sagen. Ich hatte ziemlich eine rosa-rote Brille an, wo ich Mami geworden bin. Ich habe dann schon auf dem Heimweg gemerkt, beim ersten Kind hatte ich Angst gehabt, dass es stirbt und schon auf dem Heimweg, weil wir irgendwie etwas falsch machen. Und ich muss sagen, es ist wirklich die grösste Herausforderung von meinem Leben, zum Mutter sein, wenn man das auch ernst nimmt und will, eine gute Mami sein. Und das ist ja logisch, man kann nicht alles abdecken. Aber ja, definitiv. Aber eben, da kommt jetzt wieder die Antwort, die ich finde, dass ich das eben auch abgeben darf im Gebet. Und oftmals, wenn ich nicht weiter gewusst habe, völlig überfordert, das einfach nach oben geschickt habe. Und das hat mir enorm geholfen. Und ich durfte eigentlich wachsen durch Schwierigkeiten, durch Sachen, die ich mir nie so vorgestellt habe. aber habe selber auch weiterkommen, weil ich weiss ja auch nicht alles. Mein Bild heisst nicht, dass es so ist, wie ich jetzt denke. Da sind ja verschiedene, wir sind ja so verschiedene Menschen.
Mhm. Gibt es Sachen, die du bereust, wo du denkst, oh, das hätte ich lieber anders gemacht?
Ja, ja, sehr. Also, dass ich zum Teil eben Kinder eingegangen habe, das Gefühl, sie müssen es jetzt so machen oder so machen, aus lauter gut meinen. Und da hatte ich aber auch durch meinen Mann eine grosse Stütze, die mir immer wieder geholfen hat und gesagt hat, hey, komm, wir lassen unsere Kinder jetzt und wir warten. Und da bin ich sehr froh. Aber das war manchmal wirklich schwierig, weil ich mich dann wenig zurückhalten konnte. Und das ist manchmal ein bisschen, das hat dann eben auch Konflikt gegeben. Und das, wenn ich heute zurückschaue, denke ich, das wäre einfacher gewesen, wenn ich mehr einfach auch könnte loslassen könnte. So, vor allem dann, wenn sie so Teenies sind und du einfach siehst, ui, ja, aber auch das. Also ich glaube, ein Stück weit, vielleicht würde ich es genau gleich wieder machen, ich weiß es nicht.
Was rate ich jungen Müttern, die jetzt junge Kinder haben, sind deine eigenen Töchter, die jetzt Kinder haben, was rate ich ihnen als junge Mütter?
Also ich glaube wirklich so, gerade so mit den Handys, mit all dem, wo jetzt auf die Jungen so einprasselt, wo ihnen eigentlich will, wo die Aufmerksamkeit wie wegziehen. Ich glaube, das ist etwas, dass wir unsere Kinder oder dass ihr eure Kinder anschaut, spürt, wie geht es euch, was beschäftigt sie, wo stehen sie, Fragen stellen, wie geht es dir, was erlebst du, sich interessieren für Kinder, mit ihnen an ihrer Seite sein. Ich glaube, das ist etwas vom Wertvollsten, wo wir unseren Kindern oder jetzt als junge Mütter, wo man den Kindern geben kann. Und aber auch eben die Haltung vom Loslassen, vom Vertrauen, wo man eben wiederum, wo ich erlebt habe, wo mir das Gebet unendlich fest geholfen hat, weil von meinem Naturell her fällt mir das einfach schwierig oder schwer. Und ja.
Ihr werdet gleich, du und dein Mann werden gleich aufbrechen, in eine längere Zeit, in eine längere Auszeit, 6 Monate oder 7 Monate?
Also 4 Monate.
4 Monate, ja. Okay. 4 Monate, wo ihr in die weite Welt geht. Was habt ihr für Pläne?
Ja, es ist so ein Traum, dass wir nach Kanada und nach Amerika gehen, USA, um einfach ein bisschen eine Auszeit zu haben, weil bei uns wird jetzt eine Veränderung geben, mein Mann wird pensioniert und das hat sich jetzt einfach so ergeben und wir freuen uns riesig auf das. Ich glaube sowieso, dass es ganz wichtig ist in so einem Leben, wo man lebt, dass man nicht einfach gelebt wird. Es sind ja immer so viele Sachen, die auf einem einprasseln, so im Alltag. Dass man auch immer wieder Zeiten hat, wo man sich überlegt, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Und wenn neue Abschnitte kommen, wie wollen wir das gestalten? Wie wollen wir weitergehen? Und wir freuen uns wirklich sehr auf die Zeit.
Und wie macht ihr jetzt das in diesen 4 Monaten? Die Fragen bewegen?
Also ich denke, das wird sich vieles einfach auch ergeben, wenn man dann so Zeit hat. Das ist auch lustig, mein Mann und ich, wir merken auch, wenn wir so ein bisschen weiter weg sind. Am Anfang schaut man auf die Uhr und sagt, wir müssen doch jetzt das machen oder jenes, oder wann machen wir jetzt das? Und je mehr man runterfährt, plötzlich vergisst man die Zeit, plötzlich vergisst man den Tag, plötzlich fängt man so an von reinleben und man merkt, ja, jetzt ist schon wieder eine Woche vergangen und dann plötzlich kommen auch diese Sachen. Also dem auch einfach Raum lassen, dass es kommt, ohne wieder einen Plan, das und das und das. Und natürlich, gewisse Sachen hat man schon auf dem Herz. Aber ich glaube, es ist einfach schön, das auch einfach zu passieren lassen.
Mhm. Das klingt, als hättet ihr das schon mehr gemacht. Hättet ihr das immer wieder gemacht?
Ja. Es ist also vielleicht nicht so lang, aber es hat immer wieder einmal so Zeiten gegeben in unserem Leben, wo wir das wie haben können, obwohl es sehr umkämpft ist. Also es ist und eben gerade auch durch das Handy, wo man ständig immer wieder absorbiert wird, was vielleicht auch etwas ganz Schönes ist, wenn man so in der Natur kann sein und einfach das anschauen. Also zum Beispiel, wir waren an einem Ort in der Wüste, wo alle Farben so von der Natur, so das Braun bis ins Orange, und wenn man das einfach so anschaut und eintaucht in die Harmonie von der Natur, dann tut das wie das Fördern, dass man so wie, also im Einklang kann man fast sagen, mit der Natur, dass man plötzlich auf ein völlig anderes Level kommt. Aber eben, es braucht Zeit und es braucht auch ein bisschen Einsamkeit, dass man auch bewusst ein bisschen weggeht.
Also auf ein anderes Level kommt, kannst du das noch ein bisschen beschreiben, dass du dann dein Leben von anderen Perspektiven anschaust, oder?
Ja, und auch was ist wirklich wichtig im Leben, weil das Leben geht so schnell vorbei und auch gerade, wenn wir wieder auf Grosskinder schauen oder Kinder, was für ein Vermächtnis gebe ich weiter? Gebe ich eine gestresste Mutter? Gebe ich eine Mutter, die nie Zeit hat, die sich nicht interessiert oder die sich alle um mich drehen müssen? Das sind dann so Momente, wo du dir wie kannst überlegen, was hinterlasse ich, wenn ich einmal nicht mehr da bin. Und irgendwann ist der Moment da, wo es vorbei ist, wo du nichts mehr machen kannst. Und darum, glaube ich, ist das so wichtig.
Jetzt kommt eben dann ein neuer Lebensabschnitt, die Pensionierung von deinem Mann, also viel mehr Zeit. Gibt es einen Wunsch, den du hast für den Lebensabschnitt, der da vor euch liegt?
Also der Wunsch, den ich habe, dass wir können den neuen Abschnitt jetzt von unserem Leben, dass wir dort einfach unseren Beitrag dürfen weiterhin einbringen in das Leben, wo wir integriert sind. Also die Aufgabe, es gibt ja so viele Sachen, die warten, wo man helfen kann, wo man kann ermutigen, wo wir auch als Ältere können Jüngere unterstützen, fördern. Ich glaube, die jungen Menschen brauchen die Eltern so fest, dass sie für sie da sind, zuhören, Mentor sind, mithelfen und auf das freue ich mich ganz, ganz fest. Und es ist aber auch so schön, eben, dass vieles jetzt noch so offen ist, wo wir gar noch nicht wissen. Mehr so die Haltung, es wird etwas kommen, das weiss ich. Es wird etwas Neues kommen, etwas Spannendes wird kommen, es wird anders werden. Ja.
Viel Vorfreude spüre ich.
Ja. Ja, weil ich finde, das Leben ist toll. Das Leben ist echt cool. Du lebst es nur einmal. Du bist nur einmal 60, du bist nur einmal 20. Und das Leben birgt so viel Geheimnis, auch Schwierigkeiten, ganz klar. Aber so die Lebensfreude, das ist eigentlich bis zum letzten Tag, wo wir in diesem Leben sein dürfen. Und wir haben so viele Möglichkeiten, Sachen zu bewegen, eben wenn sie aus der richtigen Haltung rauskommen, aus dem Herz raus.
Danke vielmals. Für den Einblick in dein Leben, für deinen Lebensmut.
Danke, Sarah.
Weiterhin alles Gute.
Danke vielmals.
Einmal mehr eine wunderschöne Begegnung mit einem Menschen voll Erfahrung und Einsicht. Ich finde es inspirierend, was Kathrin als eigentlich ängstliche Person aus ihrer grössten Herausforderung hat gemacht und ganz im Gegenteil heute so viel Lebenskraft und Freude ausstrahlt. Über den Sommer macht das Vis-à-vis eine Pause. Am 22. August kommt dann wieder eine neue Folge mit der Ruth Stutz. Bis dann schwelgen wir in guten Erinnerungen aus dem letzten halben Jahr und haben für dich ein paar Folgen herausgesucht, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind. Die hörst du weiterhin jede Woche am Donnerstag hier im Vis-à-vis. Ich wünsche dir ganz einen schönen Sommer. Bis gleich, mein Name ist Sarah Maria Graber.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.